Nächstes Thema, schauen Sie mal, können Sie sich daran noch erinnern? Sagt Ihnen das noch was? Überall hingen diese Fahndungsplakate, gesucht RAF-Terroristen, die 70er Jahre, die 80er Jahre. Und plötzlich, 30 Jahre nach dem deutschen Herbst, ist diese düstere Zeit wieder ganz präsent. Neue Einzelheiten im Fall Buback, die Frage, wer hat geschossen, was geschah wirklich? Wir haben heute einen Mann eingeladen, der diese Zeit hautnah miterlebt hat. Klaus Flieger hat damals für die Bundesanwaltschaft gearbeitet und gegen RAF-Terroristen ermittelt. Vor 15 Jahren dann hat der Ex-Terrorist Peter-Jürgen Boog seine sogenannte Lebensbeichte bei ihm abgelegt. Er ist hier auch auf diesem Plakat zu sehen. Und heute ist Flieger in Sachen Boog erneut in den Schlagzeilen. Darüber werden wir gleich mit ihm reden. Und für viele ist er eben ganz nah, der deutsche Herbst.
Die Republik im Ausnahmezustand. Der Staat riegelt sich ab gegen den Terror der RAF. Deutschland 1977. Polizeikontrollen, Straßensperren, Angst. Es ist die sogenannte bleierne Zeit. In diesem Jahr folgt Anschlag auf Anschlag. Im April erschießt ein Kommando der RAF Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Drei Monate später wird Bankchef Jürgen Ponto das nächste Opfer. Und schließlich töten RAF-Mitglieder Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer, nachdem sie ihn wochenlang als Geisel festgehalten hatten. Deutschland ist geschockt.
Wir hatten alle Angst damals. Man kam sich vor, als ob jeder von uns ja Opfer dieser RAF-Anschläge war. Was machen die mit unserer Bundesrepublik da? Stellen die unseren Staat auf den Kopf. Also ein Angstgefühl, das wir, glaube ich, alle haben in dieser Situation. Und das war schon etwas, was einem unter die Haut gegangen ist.
Jahrelang jagt Klaus Flieger die RAF-Attentäter. Zunächst für die Stuttgarter Staatsanwaltschaft, später ermittelt er für die Bundesanwaltschaft. Er verfasst die Anklageschriften, als die Terroristen Peter-Jürgen Boog, Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt festgenommen werden. Sie alle waren an mehreren Attentaten beteiligt. Die Verfolgung der RAF, eine Aufgabe, deren Bedeutung ihm schon bei seinem ersten Prozess klar wird.
Bei Prozessbeginn war die halbe Welt per Fernsehen, per Radio anwesend. Das war eine Dimension, die ich bis dahin nicht gewohnt war und die mir natürlich schon weiche Knie bereitet hat.
Vor Gericht erwirkt Flieger jahrelange Haftstrafen für die Terroristen. Doch bei allen Prozessen bleibt vieles völlig im Dunkeln. Vor allem, wer wirklich geschossen hat. Die Täter schweigen dazu. Auch wer die tödlichen Schüsse auf Generalbundesanwalt Buback abgegeben hat, ist bis heute ungeklärt. Doch nun scheint dies einer der ersten RAF-Mordfälle zu sein, in die Licht kommt. Denn einer der Terroristen von damals, Peter-Jürgen Boog, hat Kontakt zu Flieger aufgenommen. Ihm neue Informationen über den Buback-Mord anvertraut, einen Gesinnungsgenossen belastet. Informationen, die seit Tagen Schlagzeilen machen.
Die Hoffnung ist natürlich, dass diese neue Entwicklung Boog-Aussage auch mit der Belastung eines früheren Gesinnungsgenossen, dass die dazu führt, dass auch andere Angaben machen und wir dementsprechend Taten der Vergangenheit aufklären können.
Und ich begrüße ihn ganz herzlich. Ich begrüße ihn mit einem Applaus. Klaus Flieger ist heute dran.
Guten Abend.
Sie haben es gerade gesehen, Sie haben jahrzehntelang ermittelt, Sie haben Fragen gestellt, Sie haben auf Antworten gehofft. Haben Sie noch mal damit gerechnet, dass solche Einzelheiten ans Tageslicht kommen?
Ich war überrascht aufgrund dieser Entwicklung der letzten Wochen und Monate. Ja, ich glaube, wir waren alle überrascht, dass die Vergangenheit uns wieder einholt, dass Taten, die 30 Jahre zurückliegen, plötzlich wieder aufstehen, aufgeweckt werden durch die Medien, dass Einzelne kommen und Angaben machen dazu. Und natürlich auch durch diese Haftentlassung von Brigitte Mohnhaupt und die diskutierte Haftentlassung von Christian Klar bis hin zur Begnadigung. Das ist etwas, was natürlich die Emotionen wieder bei uns allen aufweckt. Und ich merke, wie sehr wir damals gelitten haben. Nicht nur ich persönlich, sondern ich glaube, die ganze Gesellschaft hat damals ein Syndrom davongetragen und das macht sich jetzt wieder bemerkbar. Die Emotionen kommen wieder hoch.
Ja, und Sie waren ja immer mittendrin. Wir haben gerade von diesem ersten Prozess gesprochen. Das war einer Ihrer ersten Prozess gegen den RAF-Anwalt Klaus Cranson. Da sind Sie eigentlich nur durch Zufall an diese Position gekommen. Wie war das?
Das war im Herbst, unmittelbar vor der Schleyer-Entführung. Da hatte die RAF schon vorher den Generalbundesanwalt erschossen, hatte einen Raketenwerferanschlag geplant auf die Bundesanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte ein Verfahren gegen diesen Rechtsanwalt Croissant. Und manche waren nicht mehr in der Lage dazu, aus Sicherheitsgründen sich dieser Aufgabe zu stellen. Das war mehr als nachvollziehbar. Die Justiz war sozusagen Zielscheibe. Und da hat man jemand gesucht, der dafür einspringt, und man ist auf mich gekommen. Und das war sozusagen die Weichenstellung, dass ich zum ersten Mal mit RAF-Themen befasst war und dementsprechend sofort ins Wasser geworfen worden bin. Just in dieser Situation, als natürlich die Sicherheitsfrage ganz hoch war.
Warum haben Sie das gemacht?
Vielleicht habe ich keine Angstgefühle damals gehabt. Natürlich war ich ein kleines Licht. Ich war ein relativ junger Staatsanwalt. Wo ich der Auffassung war, der ist eigentlich kein Angriffsziel.
Sie haben dann auch alle Sicherheitsvorkehrungen gehabt. Ihre Familie war mit Personenschutz immer begleitet. Hat Ihre Familie das mitgetragen, gesagt, da stehen wir dazu? Oder?
Ja, das war natürlich die erste Entscheidung, ob meine Frau mitmacht. Die hat sofort zugestimmt, weil sie da auch der Auffassung war, man muss sich dieser Aufgabe auch stellen. Man darf als Staat sich sozusagen nicht in die Knie zwingen lassen. Und wir haben damals ja aus dem Stand heraus die Sicherheitsmaßnahmen bekommen. Ich habe eine Waffe bekommen, ich musste Schießübungen machen. Die Polizeibeamten haben zu Recht gesagt, auch der zu Schützende muss bewaffnet sein und theoretisch zurückschießen können. Ich habe die Waffe permanent bei mir gehabt.
Das ist aber auch merkwürdig, oder?
Ja, das ist etwas, an das man sich gewöhnen muss. Wir haben damals kleine Kinder gehabt. Wir haben die Waffe teilweise im Kinderwagen mitgeführt. Das ist mir viel später auch aufgegangen, als mir Peter-Jürgen Boog erzählt hat, dass bei der Schleierentführung ja auch ein Kinderwagen eine Rolle gespielt hat. Und der war bis dahin nur als Sperrfahrzeug ins Auge gefasst gewesen, so jedenfalls nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden. Und er hat mir gesagt, dass die RAF dort drin die Waffen transportiert hat. Also eine gewisse Parallele, die mich jedenfalls nachträglich nachdenklich gemacht hat.
Sagen Sie, war das nachträglich nachdenklich? In der Zeit sind Sie da einfach mit Ihrer Familie durchgegangen. Die Kinder sehr klein, die konnten ja noch nichts dazu sagen, aber Ihre Frau?
Ja, wir haben das damals ja hingenommen. Wir haben teilweise natürlich auch Nachteile davongetragen. Die Lebensqualität hat schon drunter gelitten, weil natürlich manche Maßnahmen nicht mehr möglich waren. Wir haben zum Beispiel unseren kleinen Hund ein Jahr lang zu den Großeltern geben müssen, weil ich jeden Morgen mit dem Hund unterwegs war zum Gassi gehen. Und das war aus der Sicht der Polizei ein Sicherheitsrisiko. Da war sozusagen immer pünktlich mit dem Klaus Pflieger zu rechnen. Das war etwas, wo man sozusagen sich einer Gefahr ausgesetzt hat.
Kommen wir auf den Fall Boog jetzt zu sprechen. Vielleicht beginnen wir dann nochmal in der Vergangenheit. Sie haben Peter-Jürgen Boog vor Gericht gebracht. Er spielt ja jetzt heute wirklich die Schlüsselrolle in der aktuellen Debatte. Sie haben ihn auch immer wieder nach dem Urteil damals besucht. Warum sind Sie immer wieder zu ihm ins Gefängnis gegangen?
Peter-Jürgen Boog habe ich 1981 kennengelernt nach seiner Festnahme, habe die Anklage gemacht. Und Boog ist einer, der immer Antworten gibt. Sie waren größtenteils unwahr, aber er hat immer geredet. Und bei dem vielen, was er gesagt hat, war immer etwas dazwischen, was durchaus auch der Wahrheit entsprochen hat. Und dementsprechend habe ich auch immer wieder versucht, ihn zum Reden zu bringen, ihn beim Reden zu halten, schlicht und einfach ihn als Erkenntnisquelle abzuschöpfen. Und ich habe gemerkt, er hat ein gewisses Vertrauensverhältnis zu mir entwickelt. Er war bereit, mit mir zu reden. Jetzt zeigt sich ja ganz am Ende, dass er auch mich eingeschaltet hat, um an den Sohn Bubaks heranzukommen. Also das war schon beeindruckend. Und er hat eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Er hat unmittelbar nach seiner Verhaftung gesagt, ich bin vollkommen unschuldig. Die Spuren, die ihr habt, Fingerabdrücke bei dem Schleierkomplex, zum Beispiel Fingerabdrücke am Fluchtfahrzeug, die sind zufällig entstanden, ich wusste gar nicht, um was es geht. An meinen Händen klebt kein Blut. Das war seine erste Einlassung. Und interessant war, dass damals seine Ehefrau Waltraud Boog an ihn geschrieben hat, Typ, du hast ein taktisches Verhältnis zur Wahrheit. Also das ist etwas ganz Typisches, dass Peter-Jürgen Boog sich mit der Wahrheit schwer tut.
Er hat dann ja auch, das wissen wir alle, seine Lebensbeichte bei Ihnen quasi gemacht und hat gesagt, dass es eben doch nicht so war, dass er doch Blut an seinen Händen hat und das Feuer auf die Schleierfahrer und Bewacher damals eröffnet hat. Zur aktuellen Diskussion, war es denn wirklich so, dass Burke Sie angerufen hat und gesagt hat, also ich weiß da was?
Ich habe bei Burke immer mal wieder Sensationelles erlebt. Zum Beispiel, dass er mir in einer Vernehmung plötzlich sagt, ich war einer der Schleierattentäter. Mhm. Das ist ein Highlight im Leben eines Staatsanwalts, dass plötzlich der Gegenüber sagt, ich war an einer der schlimmsten Taten der Nachkriegszeit beteiligt. Und er hat uns sehr viel erzählt, mir viel erzählt, jedenfalls was er selbst verübt hat. Und da hat er immer gesagt, ich sage nur das, was ich selbst getan habe, aber nicht das, was die anderen getan haben. Ich werde nicht zum Verräter. Und jetzt kommt er plötzlich nach weiteren 14 Jahren, ruft mich an und sagt, ja, so schreibt das auch in dem Spiegel. Ich kann den Mörder Bubaks nennen und ich will es jetzt auch. Und das war für mich Anlass genug zu sagen, diese Information muss weitergeleitet werden an die Bundesanwaltschaft. Mhm. Und insbesondere wollte er es dem Sohn Bubak erzählen, der ja darum gebeten hat, endlich zu erfahren, wer denn seinen Vater und dessen Begleiter erschossen hat.
Also da geht es jetzt in diesem Fall um Stefan Wisniewski. Wie glaubhaft ist er denn da? Wenn Sie sagen, er hat ein taktisches Verhältnis zur Wahrheit?
Ja, das ist das, was natürlich alle Welt jetzt zweifeln lässt. Einer, der immer gelogen hat, immer wieder gelogen hat, der seine besten Freunde auch innerhalb der RAF mit Unwahrheiten bedient hat, der sogar den Bundespräsidenten mit dem Hinweis, ich bin unschuldig, an meinen Händen klebt kein Blut, auf die falsche Fährte gelockt hat, nämlich hin zu einer Begnadigung damals. Dass der jetzt plötzlich wieder einen Gesinnungswandel vorgenommen hat. Und da ist das Taktieren mit der Wahrheit, von dem ich gesprochen habe, etwas so, wie ich ihn kennengelernt habe. Und das lässt mich zweifeln an der Wahrheit, an dem Wahrheitsgehalt dieser Aussage.
Aber heute haben wir ja gehört, sind die Ermittlungen aufgenommen worden von der Bundesanwaltschaft. Das ist der normale Fall oder wie werten Sie das?
Ja, das deckt sich auch mit dem, wie ich es eingeschätzt habe, dass er etwas zu sagen hat. Und das kann man nicht von vornherein als Bestandteil seines Lügengebäudes abtun, sondern man muss dieser Sache nachgehen, man muss es überprüfen, man muss ihn nochmal vernehmen, ob er Fakten dazu liefern kann. Also das ist vollkommen richtig, dass ein Staatsanwalt, der eine solche Hinweissituation überprüft, dazu ein Ermittlungsverfahren braucht. Damit habe ich gerechnet. Das ist heute ja auch so veröffentlicht worden.
Unser Gespräch begann damit, dass Sie gesagt haben, es ist doch erstaunlich, dass nach 30 Jahren das nochmal so hochkommt und nochmal so diese Ereignisse so wach werden. Ist es Ihre Hoffnung, dass durch diese Diskussion die RAF ihr Schweigen bricht und über die Taten wirklich mal definitiv redet, wer was getan hat?
Das habe ich immer gehofft. Ich habe es auch erlebt, dass manche aus der RAF, zum Beispiel die Kronzeugen, Anfang der 90er Jahre, die wir in der DDR festgestellt hatten, dass die über das Innenleben der RAF berichtet hatten und auch Taten aufgeklärt haben. Die RAF hat ihrer Vorgängergeneration vorgeworfen, sie hätte die Dritte Reichzeit nicht aufgeklärt. Sie sei nicht dazu gestanden. Und das ist jetzt ein Argument, das selber sich gegen die RAF richtet, dass sie sich weigert, ihre eigene Vergangenheit aufzuarbeiten. Sie soll sich dem stellen und insofern ist der Ansatz von Burke schon richtig. Es sollten diejenigen, die die Taten begangen haben, dazu beitragen, dass sie aufgeklärt werden und nicht halbherzig, sondern im Sinne auch einer historischen Aufklärung, dass wir Licht in das Dunkel dieser geschichtlichen Vergangenheit bringen.